Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung haben. Wir haben mit Franz Grütter einen Unternehmer und SVP-Politiker, der sachkundig ist in der Außenpolitik, mehr noch, auch wenn es um Amerika geht und auch in diesen ganzen Verhandlungen mit Donald Trump, mit Washington, da sieht er ganz genau rein. Herr Grütter, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich da Zeit nehmen. Vielleicht die erste Frage gleich vorweg. 39% Zollhammer gegen die Schweiz von Donald Trump, fast eigentlich sozusagen persönlich. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben, mit ein bisschen Distanz jetzt? Ist das diese Katastrophe, die da beschrieben wird, oder sehen Sie das ein bisschen nüchterner?
Nein, das ist ein nicht nachvollziehbarer, ein willkürlicher Entscheid. Ich weiß nicht, wie man auf diese Zahl gekommen ist, 39%. Und es wird Schweizer Unternehmungen, wenn das nicht korrigiert werden kann, wird es Schweizer Unternehmungen, die in den USA aktiv sind, die in die USA exportieren, wird es sehr hart treffen, wenn nicht vielleicht sogar einzelne Unternehmen existenziell bedrohen oder zumindest Arbeitsplätze könnten stark gefährdet sein. Man muss vielleicht auch sagen, es trifft natürlich nicht alle Unternehmungen gleich. Es gibt kleine Unternehmungen, die machen nicht viel in den USA. Die könnten sich auch zurückziehen. Es gibt ja, ich bin ja ein Luzerner, es gibt ja die Bäckerei Bachmann, die hat bekannt gegeben, dass sie jetzt ihre Schokolade nicht mehr in die USA verkauft. Aber die Realität ist, dass sie dort noch fast gar nichts verkauft haben. Also das ist nicht so ein schwerwiegender Entscheid. Aber wenn ich bei der Zentralschweiz bleibe, wenn ich beispielsweise an ein Pilatus-Flugzeugwerk denke, die exportiert natürlich ihre Flugzeuge in großem Maße, unter anderem in die USA. Die können auch nicht über Nacht dort irgendeine neue Produktion hochfahren, um die Zölle zu verhindern. Und solche Unternehmungen, um einfach bei diesem Beispiel zu bleiben, es gibt viele, viele andere, für die ist das natürlich ein ganz harter Schlag.
Wie kam es zu diesem Zollhammer, zu diesen 39%? Wie wurde verhandelt? Was wissen Sie über diese Verhandlungen?
Also, ich muss sagen, ich war noch während der Sommersession im Juni, habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ich war auch bei Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Ich hatte Gespräche mit Helene Budliger, die SECO-Direktorin. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, man war sich einig, auch in den USA. Es hat ja am Anfang sehr positiv ausgesehen. Und dann habe ich aber plötzlich habe ich festgestellt, irgendwo klemmt es, es geht nicht vorwärts. Ich habe dann auch im Nationalrat noch dazu gesprochen und habe gesagt, jetzt schließt ab, macht das zu. Länder wie Großbritannien, Japan haben sehr schnell abgeschlossen. Die Staatspräsidenten haben direkt mit Donald Trump die Gespräche geführt und in der Schweiz ging es irgendwie nicht vorwärts. Und jetzt erfahre ich im Nachhinein, dass es offensichtlich vom Justiz- und Polizeidepartement, also vom Beat Jans, ein totaler EU-Turbo, und auch vom Außendepartement Ignacio Cassis. Man muss wissen, im Außendepartement, da hat es wahrscheinlich 70, 80% der Leute, die am liebsten in die EU gehen würden. Ich glaube, aus diesen Departementen hat es im Bundesrat Widerstand gegeben, Mitberichte gegeben, das hat zu Verzögerungen geführt. Und wenn das wirklich im Detail so abgelaufen ist, dann muss ich sagen, dann ist das eigentlich ein Verrat an der Schweizer Wirtschaft, aber auch am Wohlstand der Schweiz. Diese Leute arbeiten nicht für unser Land, die haben eine eigene Agenda. Wahrscheinlich haben sie sogar Freude daran. Ich höre das auch aus linken Kreisen, dass sie Freude daran haben, dass jetzt aus den USA ein solcher Zollhammer reingekommen ist, weil sie sich erhoffen, dass dadurch Wind in die Segel geblasen wird für den EU-Unterwerfungsvertrag. Ich glaube, das muss man schonungslos offenlegen. Ich finde das verwerflich und ich muss sagen, es ist an der Zeit, dass jetzt diese Agenda zur Seite gelegt wird und dass man jetzt eine Lösung findet, damit diese 39% so schnell wie möglich vom Tisch sind.
Frau Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat relativ schnell gesagt, dass das SECO federführend war. Also Frau Helene Budliger war da federführend, die Person, die Sie eben genannt haben. Sie sind da nahe dran, kennen Frau Budliger gut. Was wissen Sie konkret über diese Gespräche in Washington? Wie ist man da der Schweiz gegenübergetreten? War man da offen? Hat das tatsächlich so gut ausgesehen, wie man gemeint hat? Und warum kam es dann zu diesem Totalausfall eigentlich?
Ich glaube, diese Gespräche, das war für mich auch ein gewisses Risiko, vor dem wir gewarnt haben. Die Gespräche sind relativ lange auf technischer Ebene gelaufen. Das heißt, und ich meine das nicht despektierlich, das sind da so quasi schweizerische Beamte haben mit Behörden, mit Verwaltungsangestellten in den USA verhandelt. Und dort gab es auch Differenzen, dort gab es Vorschläge, sogenannte Absichtserklärungen wurden da gegenseitig ausgetauscht, hier hat man Punkte bereinigt und so weiter. Aber man hat natürlich immer auch gesagt, es gibt nur eine Person, die am Schluss entscheidet, ob das okay ist oder nicht. Und das ist nun einmal Donald Trump. Wir können jetzt über Donald Trump fluchen, wir können alles negativ erzählen, aber Fakt ist, er ist gewählt, er ist noch 3,5 Jahre im Amt, er hat Kongress und Senat hinter sich und diese Gespräche auf einem höheren Level, die wurden aus meiner Sicht zu lange nicht geführt. Und das hat dann dazu geführt, dass die Verwaltung auch in den USA einen Vorschlag unterbreitet haben und nicht berücksichtigt haben, dass eben das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und den USA nach wie vor nicht ausgeglichen war. Und das war eigentlich das Hauptanliegen von Trump, dass letztlich in dem Vorschlag, der ausgearbeitet wurde, zu wenig berücksichtigt wurde.
Wissen Sie eigentlich, was da genau vorgeschlagen wurde? Worum ging es da materiell? Was hat man da vielleicht auch aus Ihrer Perspektive vielleicht auch falsch gemacht, zu wenig berücksichtigt?
Also ich starte mit dem Positiven. Ich glaube, was man gut gemacht hat, und das ist ein Verdienst nicht nur jetzt des Bundesrates, sondern auch der Wirtschaft, man hat für Schweizer Verhältnisse sehr hohe Summen an Investitionen für die USA in Aussicht gestellt. Das sind alles in allem fast 200 Milliarden. Die großen Pharmaunternehmungen haben hohe zweistellige Milliardenbeträge an Investitionen über die nächsten 4 Jahre in Aussicht gestellt. Ich denke, das an sich hätte schon ein sehr hohes Momentum gehabt, das man schnell hätte abschließen können. Was aber nicht oder zu wenig berücksichtigt wurde, ist, dass die Schweiz exportiert über 60 Milliarden in die USA pro Jahr und umgekehrt kaufen wir, es ist klar, wir sind ein kleines Land mit 9 Millionen Einwohnern, wir können nicht die gleichen Volumen einkaufen. Wir kaufen für etwas über 20 Milliarden von den Amerikanern ein. Und diese große Differenz, das ist es, was Donald Trump korrigieren will. Nun, in Klammer sei noch bemerkt, diese Zahl, wenn man die Dienstleistungen auch einbeziehen würde, dann sähe die Handelsbilanz für die Schweiz sehr gut aus, weil wir kaufen von den USA enorme Mengen an Dienstleistungen ein, vor allem im IT- und Digitalbereich. Aber dieser ganze Dienstleistungsbereich, der wird einfach ausgeklammert, der wird gar nicht berücksichtigt bei diesen Zahlen. Und jetzt dieses Handelsvolumen, diese Differenz, die kommt vor allem aus zwei Gründen zustande. Das eine ist, das sind gewaltig enorme Mengen an Goldexporten in die USA. Die Schweiz hat vor allem in Tessin zwei große Fabriken, wo Gold geschmolzen wird und dann in Unzen und Münzen umgewandelt wird und das wird dann in die USA verkauft. Und das zweite ist die Pharmaindustrie. Und ich glaube, hier muss man wahrscheinlich, wenn man diese 39% wegbringen will, Hier ist Handlungsbedarf wahrscheinlich angesagt. Ich kann es zu wenig beurteilen. Ich weiß, dass der Bundesrat hier zwischenzeitlich Arbeitsgruppen geschaffen hat, mit diesen Unternehmungen auch spricht. Aber wenn man alleine dieses Goldschmelzen quasi in die USA verlagern würde, ich weiß nicht, wie viel Mehrwert das für die Schweiz generiert, dann wäre das Handelsvolumen relativ schnell massiv nach unten korrigiert. Und ich denke, das wird ein möglicher Ansatz sein, wie man das Problem schnell vom Tisch haben könnte.
Darüber sprechen wir gleich noch. Sie haben es gesagt, dieses Handelsdefizit in Washington sind sogar, gibt es Stimmen, die sprechen, die Schweiz bestohle, also Trump sagt, die Schweiz bestohle die USA. Ist dieses Verhältnis Schweiz-Amerika, ist das nachhaltig beschädigt?
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass von der Geschichte, von der Tradition, von den demokratischen Grundwerten her, dass die USA uns nahe stehen. Aber man darf hier und man muss hier unterscheiden, dass wenn wir eine freundschaftliche Beziehung haben mit den USA, dann bedeutet das eben nicht, dass die Amerikaner nicht knallhart ihre eigenen Interessen verfolgen. Und hier tun wir gut daran in der Schweiz, wenn wir uns nicht beirren lassen von freundschaftlichen Beziehungen. Ganz am Ende des Tages werden hier mit harten Bandagen wirtschaftliche Interessen verfolgt. Das müssen wir auch tun. Wir sind ein kleines Land. Die Schweiz ist auf Exporte angewiesen. Also müssen wir. Wir können auch nicht einfach sagen, ich habe das auch gehört von einzelnen Zuschriften, alles abbrechen, wir machen nichts mehr mit den USA. Das ist einfach illusorisch, hätte für die Schweiz fatale Folgen und hätte auch zur Folge, dass einzelne Unternehmungen wahrscheinlich sogar ihre Tore schließen müssten. Also von dort her gesehen müssen wir hier eine Lösung finden und ich hoffe, dass das jetzt gelingt. Ich habe heute Morgen gehört, dass der Bundesrat jetzt wirklich in die Hosen ist. Vielleicht hätte das früher schon in dieser Art machen müssen. Ich habe auch gehört, dass Karin Keller-Sutter und die Parmalat jetzt im Moment wieder in die USA fliegen. Und ich hoffe einfach, dass diese offenen Fragen schnell geklärt werden können.
Wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement unserer Regierung? Wir haben jetzt Dienstagabend. Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter sind tatsächlich auf dem Weg nach Washington. Am Montag wurde eine Videokonferenz einberufen. Am Freitag bereits der Entscheid. Am Wochenende nicht viel. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement von unserer Regierung?
Gut, ich glaube, unser Regierungssystem ist eigentlich in Krisen immer ein wenig anfällig, dass wir langsam sind und nicht sofort und schnell reagieren können. Das ist in normalen Zeiten ein sehr gutes System, dass nicht Schnellschüsse und Fehlentscheidungen getroffen werden. Wenn es aber sehr schnellen Handlungsbedarf gibt, ist es manchmal vielleicht ein gewisses Hindernis. Ich glaube aber, wirklich sofort stoppen muss, das sind diese Spiele, diese verwerflichen Aktionen innerhalb der Regierung, dass man quasi dieses Zollinstrument missbraucht, um Interessen in der Europapolitik zu verfolgen. Das Europadossier ist ein Dossier, das für die Schweiz auch große Auswirkungen hat. Aber die USA-Geschichte ist eine andere Geschichte und die muss man separat behandeln und man darf sie nicht miteinander vermischen. Und hier erwarte ich von der Regierung Geschlossenheit. Ich erwarte, dass diese Spiele, diese Aktionen gestoppt werden von Beat Jans und auch das Außendepartement hat nun die Interessen der Schweiz zu verfolgen und nicht ihre persönlichen EU-Turbo-Absichten.
Es geht ja noch viel weiter. Es betrifft ja nicht nur die Landesregierung. In der SP wittern Wortführer auch Morgenluft. Die sprechen jetzt von, ja, man müsse gesicherte Verträge mit Europa eingehen, da man eben unsichere Beziehungen habe mit diesem neofaschistischen Regime. So hört man. Was sagen Sie eigentlich dazu? Wo ist da das Missverständnis aus Ihrer Sicht?
Also eigentlich ist ja diese Aussage ein ganz großer Widerspruch. Ich meine, die USA, diese linken Leute kritisieren die USA, sie diktieren, sie oktroyieren der Schweiz einfach einseitig ihre Anliegen auf. Aber die Europäische Union, die Leute, die jetzt für eine engere Anbindung an die EU plädieren, das ist ja genau das, was die EU will. Wir müssten dann auch deren Gesetze übernehmen. Wir müssten, würden bestraft, wenn wir anders entscheiden. Wir müssten dann sogar noch jedes Jahr Milliardensummen nach Brüssel schicken. Also eigentlich sind diese Aussagen der Widerspruch in sich selbst, und zeigen eigentlich deutlich auf, dass die Schweiz sich keiner Großmacht anketten darf. Wir müssen unabhängig bleiben. Es zeigt auch, dass wir verschiedene mit allen wichtigen Ländern dieser Welt Beziehungen pflegen müssen, weil irgendwo gibt es immer eine Krise, irgendwo gibt es immer etwas, das vielleicht unser Land gefährden könnte. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht in einseitige Abhängigkeiten begeben. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept der Schweiz und hier sollten wir Sorge tragen dazu. Dazu gehört natürlich auch, dass wir neutral bleiben, dass wir uns nicht einmischen, dass wir uns auch nicht jedes Mal hinreißen lassen. Ich nenne das die Twitter-Diplomatie, die jedes Mal, jetzt heißt es die X-Diplomatie, jedes Mal, wenn irgendetwas auf der Welt geschieht, wird sofort geurteilt, verurteilt. Hier ist vor allem auch aus dem Außendepartement erwarte ich viel mehr Zurückhaltung.
Wie beurteilen Sie übrigens die Tatsache, dass Frau Karin Keller-Sutter selbst nach Washington reist, das Dossier quasi zur Chefsache erklärt und nicht eine Unterhändlerin oder einen Unterhändler, so wie es früher oder sonst gängige Praxis der Schweiz war in der Außenpolitik, nach Washington schickt? Finden Sie das gut?
Ich weiß über die Details, was die beiden jetzt genau in Washington machen, mit wem sie sich treffen, weiß ich nicht. Wenn das tatsächlich so ist, dass man sehr schnell einen Lösungsvorschlag hat, den man mit Donald Trump, und das ist die einzige Person, die hier entscheidet, ein Gespräch führen kann. Wenn das möglich ist, vielleicht ist das eingefädelt, das weiß ich nicht. Wenn das der Fall ist, würde ich das sehr begrüßen. Wenn die beiden Bundesräte direkt Verhandlungen führen, dann ist das nicht gut. Hier sollten Vorarbeiten durch Chefbeamte geleistet werden. Der Bundesrat muss am Schluss mit dem Entscheidungsträger in den USA direkt dann im Gespräch bleiben. Ich hätte Freude, wenn es klappen würde, wenn die sich direkt mit Donald Trump treffen könnten. Vielleicht ist das eingefädelt und man will es nicht bekannt geben. Ich warte jetzt mal hoffnungsvoll ab.
Was für eine Rolle spielt eigentlich der Außenminister Ignacio Cassis? Ich habe bei SVP-Nationalrat Alfred Heer, der gewöhnlicherweise relativ gut informiert ist in der Außenpolitik, gelesen, dass die Schweizer Palästina-Politik auf Kopfschütteln in Washington geführt oder ge gesorgt hat. Ist da was dran oder ist das völlig aus der Luft gerissen?
Ich glaube, man muss sehen, dass Ignacio Cassis und sein Departement, das Außendepartement, das ist wirklich linksideologisch enorm geprägt. Dort gibt es Kräfte, die setzen Ignacio Cassis auch massiv unter Druck. Und ich habe den Eindruck, als Menschen schätze ich Ignacio Cassis sehr, aber ich glaube, als Führungspersönlichkeit ist es für ihn sehr schwierig, sich gegen seine Beamten im Außendepartement wirklich durchzusetzen. Eigentlich wäre es wünschenswert, wenn dort eine starke Persönlichkeit wäre, die eben auch diesen Leuten im EDA klar sagt, was die Richtung ist und auch nicht alles akzeptiert, was dort aus diesem Departement kommt.
Wir haben es gesagt, Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin und der Wirtschaftsminister Guy Parmelin reisen jetzt nach Washington. Was kann die Schweiz anbieten? Was soll die Schweiz anbieten? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Wenn man wirklich das Problem dort lösen will, wo es Donald Trump erwartet. Und das ist das, was der Bundesrat bekannt gegeben hat. Dann geht es nicht ohne die Pharmaindustrie und es geht nicht ohne diese Goldfrage zu lösen. Ich hoffe, dass dort sehr schnell konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt werden können. Ich glaube, der Bundesrat ist aufgewacht nach diesem Hammer und weiß, dass er jetzt schnell handeln muss. Und ich bin überzeugt, dass hier ein Vorschlag ausgearbeitet werden wird, der diese 39% wegbringt. Diese 39%, wenn die bleiben, dann ist das für die Schweiz ein großes Problem. Das darf nicht sein. Das gefährdet so vieles in unserem Land. Und ich glaube, der Ernst der Lage ist allen bewusst. Und ich hoffe, dass in diesem Bereich auch Pharma, man muss sehen, die Pharmaindustrie, die ist für die Schweiz auch. Man kann die mögen, diese Unternehmungen mögen oder nicht. Aber wenn Sie schauen, was Sie alleine, ich schaue jetzt alleine die Steuereinnahmen an. Die zwei Riesen, Novartis und Roche, die zahlen in der Schweiz rund ungefähr 1 Milliarde Steuern pro Jahr. Das ist enorm, wenn diese Unternehmungen und die exportieren, das ist ja ein großer, mehr als die Hälfte des Exportes wird ja durch die Pharmaindustrie geleistet. Und ich bin überzeugt, dass hier diese Frage zentral sein wird, nebst dem Gold. Man muss auch wissen, in den USA gibt es bei den Medikamentenpreisen quasi der freie Markt. Die Medikamentenpreise in den USA sind viel höher als bei uns und auch bei uns sind sie ja schon hoch. In den USA sind sie noch viel höher. Die Gesundheitskosten belasten die USA genauso, wie sie uns belasten in der Schweiz. Und hier will Trump ja auch ein Zeichen setzen, dass diese Medikamentenpreise nach unten gehen. Also ich bin überzeugt, dass die Pharmaindustrie, ob sie es will oder nicht, hier vermutlich nebst ihren Investitionen, die sie schon angekündigt haben, noch mal einen weiteren wichtigen Entscheid fällen muss, wie dass sie der US-Regierung entgegenkommen kann.
Aber stellen Sie sich das so vor, dass jetzt der Bundesrat sozusagen Industriepolitik betreiben muss, also quasi den Unternehmen, den großen Pharmakonzernen sagen muss, zu wie teuer sie ihre Produkte, ihre Medizinalprodukte anbieten sollen.
Nein,
Oder
ich glaube nicht, ich würde hier nicht von Industriepolitik sprechen. Die Firma Novartis wurde ja namentlich bereits angesprochen von Trump, dass sie ihre Preise überdenken muss. Ich kann mir vorstellen, weil 39% im Moment sind die noch ausgenommen von den Zöllen, die Pharmaunternehmungen. Aber ich glaube, das wird in einvernehmlich entschieden werden, weil die Pharmaindustrie, auch wenn der Bundesrat nichts machen würde, die Pharmaindustrie wird nicht darum herumkommen, hier nochmal Zugeständnisse zu machen. Ich gehe davon aus, dass das in enger Absprache und Koordination ohne ein Diktat des Bundesrates möglich sein wird.
was wäre für Sie ein guter Deal?
Ich glaube, die Zölle müssen so weit zurückgehen. Am liebsten hätte ich keine Zölle. Die Schweiz hat ja die Industriezölle abgeschafft. Aber ich glaube, die Zölle müssen auf ein solch tiefes Niveau zurückgehen, dass die amerikanischen Kunden, und das vergisst man ja oft, irgendjemand muss ja diese Zölle bezahlen. Wer bezahlt denn diese Zölle? Also wenn ein Unternehmen jetzt Exporte in die USA macht, hat es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder das Produkt so zu verteuern, dass der Endkonsument in den USA diesen Mehrpreis bezahlt. Ich bin übrigens auch sicher, dass hier diese Zollpolitik, sollte sie denn so durchgezogen werden, die amerikanische Bevölkerung massiv kosten wird. Das wird zu Inflation führen. Das spürt man übrigens im Moment noch nicht in den USA. Die Preise, das hat noch nicht durchgeschlagen, diese Mehrpreise. Und das heißt, das zahlt jemand oder eben die Firmen produzieren dann in den USA, gehen direkt hierhin. Das ist das, was Trump will. Aber das wird nicht in jedem Fall möglich sein. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schweizer Uhrenindustrie ihre Hightech-Uhren mechanisch gefertigt. Ich sehe im Moment keine Uhrmacher in den USA, die in der Lage wären, das zu kompensieren. Und jetzt ist die Frage, ja, soll jetzt die Rolex-Uhr neu irgendwo in Pennsylvania produziert werden? Wo sind diese Fachleute? Die gibt es gar nicht. Ist der Kunde bereit, 39% mehr zu bezahlen für eine Uhr? Vielleicht, ich glaube es nicht. Und das heißt, dort wird es wahrscheinlich auch zu Einbrüchen kommen, dass die Firmen in den USA weniger verkaufen können und das wird dann zu Schwächungen dieser Firmen führen, möglicherweise eben auch zu Entlastung,
Sie haben
wenn
es
es
an.
nicht korrigiert werden kann.
Sie haben es angetönt. Sie sind selbst in den USA. Was machen Sie da? Sind Sie sozusagen auf geheimer Mission für die Schweiz? Retten Sie diesen Zolldeal?
Also vielleicht einfach kurz persönlich. Ich war selber 1989, 90 habe ich 2 Jahre in den USA gelebt, habe hier Englisch gelernt, war in Atlanta am Georgia Tech und habe eigentlich viel Zeit verbracht in diesem Land. Und es tönt vielleicht in diesen turbulenten Zeiten komisch. Ich mag die USA, ich komme immer wieder hierher zurück. Und jetzt diesen Sommer habe ich eine Reise gemacht durch viele Staaten der USA, habe auch sehr viele mit Leuten gesprochen, nicht mit Politikern, mit ganz normalen Leuten, was sie von diesen Zöllen halten, wie sie das spüren oder eben nicht spüren. Und das war für mich jetzt auch noch eine sehr interessante Erfahrung.
Was ist da der Tenor? Was sagt man? Was hören Sie oder was nehmen Sie wahr? Vielleicht auch in Bezug auf die Zölle gegen die Schweiz. Ist das überhaupt ein Thema?
Also die Schweizer Zölle sind kein Thema. Die Zölle an sich, weil das ist ja ein Riesenprojekt, das betrifft ja quasi sämtliche, ich meine, alle wichtigen Handelspartner der USA sind davon betroffen. Südkorea, Taiwan, Japan, China, Europa, EU, Schweiz und so weiter. Also von dort her gesehen weiß man, dass das ein Thema ist. Was man sagen kann, ist, bei den Endkonsumenten sind diese höheren Preise noch nicht durchgedrungen. Das Leben ist noch nicht durch die Zölle massiv verteuert worden. Man sieht hier vereinzelt, dass Firmen daran sind, neue Fabriken zu planen und zu bauen. Das wird als positiv wahrgenommen hier in den USA. Man geht davon aus, dass dadurch neue Arbeitsplätze entstehen. Also ich habe bis jetzt hier keine Fundamentalopposition gegen diese Zollpolitik verspürt mit den Leuten. Und wie gesagt, das waren keine Politiker, mit denen ich gesprochen habe.
Was muss man eigentlich vom aktuellen USA, vom aktuellen Amerika unter dieser Regierung von Donald Trump wissen? Was wird völlig ausgeklammert hier in der Schweiz, im Westen, in Europa? Wo sehen Sie das ganz große Missverständnis, wenn die Medien, die Politiker über Amerika reden?
Also jetzt, wenn man die Zollproblematik mal zur Seite schiebt und ich war selber hier jetzt auch in den Südstaaten unterwegs, dann muss man es einfach sagen, war auch hier die Zuwanderung war ein Riesenproblem. Die ist sehr stark vor allem aus Südamerika, Mexiko, alle die lateinamerikanischen Länder. Die ist, was illegale Immigration anbelangt, das ist quasi versiegt, also das ist die Grenze wird massiv gesichert. Das spüre ich, das wird von der Bevölkerung sehr mitgetragen. Also ich spüre hier eigentlich in den USA zurzeit nicht eine sehr große Opposition gegen die Politik, die in Washington betrieben wird.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Beziehungen zwischen der Schweiz und Amerika?
Man muss die Geschichte anschauen. Die Schweiz hatte mit den USA immer schwierige Momente. Ich erinnere zurück an die ganzen Geschichten damals mit diesen nachrichtenlosen Vermögen, dann das Bankgeheimnis. Die Schweiz wurde immer wieder unter Druck gesetzt. Und es ist für die Schweiz oft ja auch schwierig gewesen, als Kleinstaat gegen diese Supermacht anzutreten. Und in verschiedenen Bereichen muss man sagen, hat letztlich Macht vor Recht gegolten. Also ich erinnere daran, als das Bankgeheimnis aufgegeben werden musste, wir liefern heute den USA alle Personenbankdaten aus. Von den USA bekommen wir nichts. Also hier ist natürlich ein großer Machtapparat, und diese Macht wird auch ausgespielt. Und die Schweiz hat immer wieder versucht, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die Amerikaner uns gegenüber massivst aggressiv aufgetreten, weil wir im Zweiten Weltkrieg neutral geblieben sind. Also wir hatten nie ein spannungsfreies Verhältnis zu den USA, aber wir haben immer trotz allem mit den USA gute Beziehungen gepflegt. Wir haben die USA immer auch diplomatisch unterstützt, wie soll ich denn? Zum Beispiel im Iran, dass wir so eine Art Briefträgerfunktion innehaben, also außenpolitisch gab es immer sehr enge Zusammenarbeiten. Und wenn ich an den Kalten Krieg zurückdenke, dann muss man natürlich sagen, ist die USA uns immer näher gewesen als zum Beispiel Russland oder China, einfach von der ganzen, ja, von der Sprache, von der Demokratie, von den Werten her sind die Amerikaner uns trotz allem, auch wenn sie nicht einfach sind, für uns eigentlich immer näher gewesen als die anderen Großmächte.
Und warum kommt dieses Intermezzo auch dieses Mal unter dem Strich, so hoffen wir gut, was stimmt Sie optimistisch? Gibt es überhaupt etwas, das Sie optimistisch stimmt?
Also ich möchte hier vorsichtig sein, weil jeder Optimismus in diesem Dossier in den letzten Wochen wurden alle optimistischen Aussagen dann sofort wieder, mussten wieder korrigiert werden. Aber was ich glaube, ist, dieser Schock, der jetzt durch die Regierung gegangen ist, hat wahrscheinlich einige Leute aufgeweckt und ich bin überzeugt, dass man sich jetzt nochmal zusammenrauft und neue Vorschläge präsentiert und hoffe, dass wir das ganze Thema in ein paar Tagen, das wäre der Idealfall, vielleicht in ein paar Wochen vom Tisch haben werden. Es wäre gut für unser Land, für unsere Arbeitsplätze und für unsere Wirtschaft.
Herr Grüter, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Amerika.
Herzlichen Dank für das Gespräch.